Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, hallo. Übergangskoalition. Mit diesem kleinen Wörtchen hat Grünchef Omid Nuripur die Debatte über die Funktionsfähigkeit der Ampelregierung mal wieder angefacht.
Weil ich auch erlebe, dass es eine befremdliche Lust gibt an diesem Streit, der aber zum Scheitern führt. Und deshalb werden wir einfach feststellen müssen, diese Koalition ist eine Übergangskoalition nach der Ära Merkel.
Welche Rolle spielen die Medien in dieser Debatte, besprechen wir jetzt. Außerdem blicken wir auf das neue Social-Media-Trendwort Demure und den Fall des nach Russland ausgelieferten Journalisten Pablo González. Kein Bock mehr auf die Ampel. Die Grünen wickeln die Ampel ab oder Fortschrittskoalition AD. Das sind nur drei von vielen ähnlichen Schlagzeilen der letzten Tage von Bild bis Tagesspiegel nach dem ARD-Sommerinterview mit Grünchef Nuripur und seiner Aussage von einer Übergangsregierung. Befeuern die Medien da einen Abgesang der Ampel? Darüber habe ich vor der Sendung mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Jörg Münchenberg gesprochen.
Also ich würde das jetzt echt nicht überbewerten. Natürlich sind wir auch als Medienschaffende von 2,5 Jahren Streit und Kontroverse sicherlich jetzt auch schon ganz schön gebeutelt. Aber es sind ja trotzdem, würde ich sagen, immer noch die Akteure selbst, die hier den Takt vorgeben. Bei FDP, SPD und Grünen heißt es ja immer, eigentlich wollen ja netter und konstruktiver miteinander umgehen. Also wir haben ständig diese Appelle auch öffentlich gemacht, um dann im nächsten Atemzug gleich wieder übereinander sozusagen herzufallen. Also es sind schon die Akteure, würde ich sagen, die hier auch die öffentliche Bühne suchen und dann eben auch entsprechend bespielen. Das jüngste Beispiel, die Wortmeldung von Grünchef Omid Nuripur, der von einer Übergangsregierung spricht, öffentlich. Das ist kein Ausrutscher. Das wird bewusst gesetzt mit all den Konsequenzen, die das dann auch gehabt hat und auch hat. Also insofern, es sind schon auch die Akteure und nicht die Medien, würde ich sagen, die hier die Ampel runterschreiben.
Ja, wir haben jetzt das Wörtchen Übergangsregierung oder auch Übergangskoalition. Und der grüne Wirtschaftsminister Habeck legte nochmal nach, indem er sagte, sollte ich jemals Bundeskanzler werden, wird Christian Lindner nicht Finanzminister werden. Ist das ein neuer Ton in der politischen Kommunikation seitens der Grünen?
Also das auf jeden Fall. Und das ist tatsächlich überraschend, weil die Grünen ja auch gerade auch in Hintergrundgesprächen das immer wieder betont haben, dass man sich in den letzten Wochen und Monaten doch sehr bewusst zurückgehalten habe, dass man eben nicht zusätzlich Öl ins Feuer gießen wolle und damit man wolle eben auch seine Regierungsfähigkeit unter Beweis stellen. Ja, und jetzt kommt eben mit Nuripur, also diese Äußerung halte ich eigentlich für gewichtiger. Habeck mit Lindner, das war mehr so eine Retourkutsche, weil der Finanzminister ja vorher schon gesagt hat, er will nicht unter den Grünen mehr an der Regierung beteiligt sein. Aber das ist jetzt schon bemerkenswert, dass die Grünen da offensichtlich eine Kehrtwende eingeleitet haben. Warum, darüber kann man eigentlich nur spekulieren. Also zum einen sieht man natürlich, bei den Umfragen hat es den Grünen diese Zurückhaltung auch nichts gebracht. Und auch innerhalb der Ampel ist es ja nicht besser geworden, im Gegenteil. Also da ist schon ein Frustmoment, aber vielleicht grenzt man sich eben jetzt auch ein Stück weit bewusst ab, weil man eben merkt, auch mit dem Bündnis kann man offenbar kaum noch was gewinnen. Jetzt vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland, vor den Bundestagswahlen, die natürlich noch eine Weile hin sind. Und wenn man das eben weiter ausführt, dann kann man das auch schon so interpretieren, dass man sich eben eine Türe offen hält, also schon auch in Richtung Union, weil doch viele Beobachter davon ausgehen, dass die Ampel wohl kein zweites Mal so bestehen wird.
Du hast jetzt gerade schon die Landtagswahlen angesprochen, in nicht mal mehr 2 Wochen. Also ist das aus deiner Sicht eine ganz gezielte Äußerung gewesen mit Blick auf diese Landtagswahlen oder wie ist das zu verstehen?
Also wie gesagt, es ist kein Zufall, wenn Omid Nuripur, das ist ja trotzdem ein Politprofi durch und durch, sowas setzt wie eine Übergangsregierung, dann ist das ganz klar kalkuliert, dann weiß er, der wird damit ein gewaltiges Echo auslösen und so ist es ja jetzt auch geschehen, auch wenn der Kanzler jetzt versucht hat, das so ein bisschen runter zu dimmen und überhaupt nicht drauf einzusteigen, aber das Wort ist jetzt erstmal natürlich in der Welt. Also ich würde schon auch vermuten, das ist gesetzt vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland, die jetzt demnächst anstehen, aber auf der anderen Seite und wo die Grünen ja auch unter den schlechten Umfragewerten zu leiden haben, aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon offen, ob diese Rechnung aufgeht. Also ob man sich wirklich durch diese Distanzierung sozusagen vom eigenen Bündnis, ob man damit ein bisschen Boden gut machen kann oder ob man eben doch einfach weiterhin als Teil dieser Ampel wahrgenommen wird mit der entsprechenden Verantwortung. Also das ist keinesfalls ausgemacht, als ob das wirklich aufgeht, diese Rechnung.
Ich will trotzdem nochmal auf die Medien zu sprechen kommen, die ja jetzt auch wirklich viele Schlagzeilen geliefert haben und das ja auch schon seit langem tun. Also zum Beispiel dieses Kein Bock mehr auf die Ampel bei der Bild, das hätte man wahrscheinlich auch schon vor einem Jahr lesen können. Welche Rolle spielt denn zum Beispiel gerade die Bild, die ja auch die Grünen immer kritisiert und die FDP gerne zum Interview einlädt in dieser Ampeldebatte?
Also natürlich ist die Bild schon ein wichtiges Organ und sie auch bei der Beobachtung, der politischen Beobachtung in den letzten 2,5 Jahren hat sie natürlich eine maßgebliche Rolle gespielt und gerade beim Heizungsgesetz, wir erinnern uns, war es ja wirklich die Bild-Zeitung, die dann großen Lettern Tag für Tag, also massivst das Bündnis immer wieder kritisiert hat und auch ein Stück weit immer so die Regierungsfähigkeit in Frage gestellt hat. Also der nächste Heizungshammer, das war ja wirklich damals ein Dauerthema, gerade von der Bild. Also insofern ist die Bild da eher in einer gewissen Kontinuität. Also sie fällt damit aber auch schon ein bisschen aus dem Rahmen, weil wenn man sich die anderen Medien anschaut, SZ, FAZ, Spiegel, da ist so eine Vehemenz auf keinen Fall nachzulesen. Also insofern hat die Bild da schon eine Sonderrolle und, sage ich mal, eine gewisse Kontinuität, wie sie die Arbeit der Ampel bewertet.
Aber diese Fokussierung auf den Streit, auf die Unstimmigkeiten und auch auf Personalien, die hat man ja auch in anderen Medien gesehen.
Das stimmt, aber das liegt natürlich ein Stück weit auch am Genre, sage ich mal. Natürlich sind persönliche Querelen auch für die Berichterstattung immer dankbar, werden dankbar aufgegriffen. Personalien ziehen natürlich auch, wecken das Interesse sowohl bei den darüber Berichtenden als auch natürlich bei den Leserinnen und Lesern oder Zuhörern. Also insofern natürlich ist das eine Steilvorlage, die natürlich auch von vielen Medien dankbar aufgegriffen wird, klar.
Jetzt ist die Ampel ja noch ein Jahr lang in Regierungsverantwortung etwa. Wie will man das denn jetzt noch ein Jahr lang journalistisch begleiten? Da schwingen ja diese Streits, diese Spannungen immer in der Berichterstattung mit, oder?
Klar, also das wird sich, glaube ich, auch nicht dran ändern. Das war ja bislang auch, was man in Hintergrundgesprächen immer wieder auch zuletzt sehr deutlich gesagt bekommen hat. Das Vertrauen ist tatsächlich aufgebraucht. Da kommt man auch nicht mehr zusammen. Da hat man sich auseinandergelebt. Und mit Nuripur hat es mit seiner Äußerung mit der Übergangsregierung das sozusagen ja richtig öffentlich gemacht, hat die Zerrüttung damit ein Stück weit eben wirklich zur Sprache gebracht. Also insofern ist natürlich dann nicht davon auszugehen, dass sich das jetzt in den nächsten 13 Monaten verbessern nochmal wird, allen Appellen, die wir wahrscheinlich trotzdem immer wieder hören werden bis dahin, zum Trotz. Das Interessante ist, die Ampel will ja inhaltlich noch was reißen. Also da darf man gespannt sein, Haushalt 25, Vorlage Haushalt 26, das Wachstumspaket, wie man das wirklich noch schaffen will. Naja, und was die Berichterstattung angeht, da würde ich einfach mal sagen, das ist Teil des Jobs. Es bleibt ja auch trotzdem spannend und interessant. Aber natürlich wird man das weiter professionell beobachten, klar.
Aber du glaubst, der Fokus aufs Inhaltliche, der kann uns noch gelingen?
Also wie gesagt, ein paar Punkte sind noch da, wo man auch inhaltlich, glaube ich, was die Arbeit der Ampel angeht, wo es wirklich noch interessant ist. Also gerade im Haushalt 2025, der jetzt in den Bundestag geht, da ist noch unglaublich viel Musik drin, weil wir eben dieses große 12 Milliarden Euro schwere Loch noch haben, was man ja irgendwie versuchen wird jetzt zu lösen, wie auch immer. Also da ist auch, ich sage nochmal, durchaus Fleisch am Knochen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt immer vergnügungspflichtig sein wird, was wir da in den nächsten 13 Monaten noch an Politik zu sehen bekommen.
Über die Ampel und den Hauptstadtjournalismus war das unser Korrespondent Jörg Münchenberg. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Brad. Dieses englische Wort, zu Deutsch etwa Göre, wäre vielen wahrscheinlich gar kein Begriff, wäre Kamala Harris nicht plötzlich US-Präsidentschaftskandidatin geworden. Die Sängerin Charlie XCX hatte Harris den Titel kurzerhand verpasst. Brad ist auch der Titel ihres 6. Albums und das Social-Media-Team von Harris nahm das auf und verwandelte den kurzen Internetmoment in eine erfolgreiche Social-Media-Kampagne. Nun gibt's schon das nächste Social-Media-Trendwort, nämlich Demure. Was es damit auf sich hat, weiß unsere Kolumnistin.
Medias Res. Die Meinung von Samira El-Wassil.
Der neue Duden ist seit Montag um 3000 neue Wörter reicher. Darunter Klimakleber, ChatGPT und Catcalling. Sowie mein persönliches Lieblingswort Ambiguitätstoleranz. Die Erweiterung des Standardwerks dokumentiert den sprachlichen und somit in zweiter Ordnung auch den gesellschaftlichen Wandel. Schaut man sich zudem die Nominierten für das Jugendwort des Jahres 2024 an, ahnt man, wo der Sprachwandel am schnellsten zu sehen ist. In den sozialen Medien, insbesondere auf TikTok. Dort wechseln sich neue Ausdrücke der Jugendsprache nahezu wöchentlich ab. Und trotz oder gerade aufgrund ihrer hohen Schlagzahl ist eine Betrachtung ihres Erfolgs besonders aufschlussreich. Zumal sie, mit ein paar Jahren Verzögerung, Einzug in den Duden finden können. Vor 2 Wochen sprachen wir alle über den Bread Summer. Der Sommer als Göre, in dem man sich emanzipiert und selbstbewusst nichts gefallen oder diktieren lässt. Jetzt ist das aktuelle Lieblingswort demure, gesittet, bescheiden. Die TikTokerin Jules LeBron, eine furchtlose Diva, wie sie sich selbst beschreibt, hat das veraltete englische Wort populär gemacht, indem sie ähnlich wie im Knigge früher ihrem Publikum erklärt, wie es sich gut erzogen und anständig schminken, anziehen und am Arbeitsplatz verhalten sollte. Eben very demure, very mindful, gesittet und achtsam. Vom Görensommer zur züchtigen Zurückhaltung drückt dieser neue Sprachtrend und der Erfolg des Wortes etwa eine kontrazyklische Entwicklung aus? Im Gegenteil. Das Ganze wurde von der furchtlosen Diva natürlich ironisiert. Jules LeBron macht sich über derlei Benimmregeln lustig. Der Begriff, der in LGBTQI-Plus-Räumen und der Drag-Kultur zu finden ist, beschreibt ein selbstironisches Gefühl von Eleganz und Anmut. Ironisch deshalb, weil man sich eben nicht hinter einer viktorianischen Schüchternheit verstecken möchte, sondern mit seinem Selbst, Bewusstsein, das einschränkende Moment willkürlicher Anstandsregeln in Frage stellt. So gibt es tausende von Videos, in denen Menschen erklären, wie demure sie etwas machen, während sie dabei zu sehen sind, wie sie ungehemmt essen, kühn tanzen oder sich freimütig kleiden. Popstars wie Jennifer Lopez und Olivia Rodrigo sowie US-Präsident Joe Biden und diverse Unternehmen wie Netflix und United Airlines haben beim Bespielen dieser Bild-Wortschere bereits mitgemacht. Die Resonanz, die diese ironisierte Sittsamkeit erzeugt, kann als Reaktion auf die sogenannte Clean-Girl-Ästhetik betrachtet werden, bei der es um eine besonders ordentliche und saubere Optik ging, die problematische und exkludierende Schönheitsideale reproduzierte. Es kann auch eine Antwort auf das traditionelle, misogyne Frauenbild der Tradwife sein, das ebenfalls von einer feminin kodierten Bescheidenheit getragen wird. So ist das ironische Demure eben nicht nur ein Wort, das trendet, sondern, genau wie die neuen Duden-Wörter, ein Spiegel gesellschaftlicher Verhandlungen. Der Sarkasmus, mit dem es verwendet wird, spricht ganze lexikalische Bände über gesellschaftliche Erwartungen, Selbstoptimierungsdynamiken, Geschlechterstereotype, die Konstruktion sozialer Rollen und die Bewertungszwänge unserer Gegenwart. Und damit ist es prototypisch für Jugendsprache. Als kodiertes Kommunikationsmittel verbreitet es sich natürlich auf der Plattform, die am fleißigsten von Gen Z bespielt wird und profitiert zu Beginn der Wortnutzung von seiner Exklusivität. Diese Kolumne zum Beispiel und etliche Texte der letzten Woche in diversen Leitmedien, die Nicht-TikTok-Nutzenden erklärten, was dieses mysteriöse neue Gen Z-Wort bedeutet, sind der beste Beweis für diese Mechanik.
Eine Kolumne von Samira El-Wassil über den TikTok-Trend demure. Drei Wochen ist es her, dass der Gefangenenaustausch zwischen Russland und mehreren westlichen Ländern öffentlich wurde. Der bekannteste Fall darunter war sicherlich der des freigelassenen US-Reporters Evan Gershkovich, der bis dato in Russland in Haft saß. Nun wollen wir uns aber nochmal einen weiteren Fall anschauen, die Geschichte des Journalisten Pablo González. Der saß über 2 Jahre in Polen in Haft und wurde im Rahmen des Gefangenenaustausches nach Russland freigelassen. In Polen war ihm vorgeworfen worden, russischer Spion zu sein. Doch der Fall von Pablo González ist ziemlich verworren. Schauen wir uns das mal genauer an mit Martin Adam, Korrespondent in Polen. Ich habe ihn vor der Sendung erreicht und ihn erst einmal gefragt, wer Pablo González eigentlich ist.
Also Pablo González oder sein russischer Name ist Pavel Rubtsov, er hat zwei Staatsbürgerschaften und tatsächlich zwei Namen, ist ein spanisch-russischer Journalist, hat eine spanische Familie, die nach dem spanischen Bürgerkrieg in den 30ern nach Russland ausgewandert ist. Er ist in Russland geboren, ist dann in den 90ern mit seiner Mutter zurück nach Spanien gegangen und hat dort diesen spanischen Namen angenommen, eigentlich eine Übersetzung, Pablo. Und González ist der Mädchenname seiner Mutter. Und ist ein erfahrener Journalist, hat in vielen Krisenregionen berichtet, unter anderem in Syrien, und war seit 2016, glaube ich, dauerhaft hier in Polen. Und war in Kreisen bekannt, wo man sich mit Krisenjournalismus beschäftigt. In ganz Polen ist er bekannt geworden, weil er festgenommen wurde 2022, sehr überraschend, unter anderem vom ABW, vom polnischen Inlandsgeheimdienst, mit dem Vorwurf, Pablo González sei russischer Spion hier in Polen.
Wie war es denn zu diesem Vorwurf gekommen?
Ja, das ist das Schwierige an dieser ganzen Geschichte, dass es verschiedene Darstellungen gibt und sehr wenig Informationen, die sich von außen wirklich erhärten lassen. Die polnische Staatsanwaltschaft spricht davon, dass der polnische Inlandsgeheimdienst ABW Hinweise bekommen hat, unter anderem von dem britischen Geheimdienst darauf, dass Pablo González ein russischer Spion sein könnte. Er ist festgenommen worden und ist danach verschwunden. 2022 war das. Er saß hier in Polen 2,5 Jahre in Haft und zwar ohne Anklage. Das ist tatsächlich merkwürdig. Das haben auch viele polnische Beobachter festgestellt, dass das nicht so richtig rechtsstaatlichen Standards natürlich entspricht. In großen Teilen dieser Haft auch in Isolationshaft. Er selber hat, nachdem er Teil dieses Austausches wurde und jetzt in Russland sich befindet, dort ein kurzes Interview gegeben, wo er ganz schwere Vorwürfe erhebt, wo er von Folter hier in Polen spricht, wo er davon spricht, dass er in Haft zum Suizid gedrängt worden sei. All das lässt sich nicht belegen. Was wir wissen ist, die polnische Staatsanwaltschaft hat 2,5 Jahre lang keine Anklage erhoben und das erst jetzt getan, nach seiner Ausreise nach Russland. Und jetzt ist er angeklagt hier in Polen wegen Spionageverdachts. Beweise werden in Gerichtsverfahren offengelegt, also da geht die Staatsanwaltschaft jetzt nicht raus und sagt, was sie da im Detail gefunden hat. Es heißt nur, man habe auf den technischen Geräten von González, also Laptops, Handys, eben, heißt es von der polnischen Staatsanwaltschaft, eindeutige Beweise gefunden dafür, dass er Informationen nach Russland überstellt hat.
Und vorher eben nicht? Oder warum wurde er jetzt erst nach dem Gefangenenaustausch angeklagt?
Das war für 2,5 Jahre die große Frage. Und das sind eben zwei Versionen derselben Geschichte. Es haben sich viele, gerade Journalistinnen und Journalisten, auch Journalistenverbände eingesetzt für ihn, weil das eben sehr merkwürdig war. Und es gibt durchaus die Variante, die sagt, naja, da ist einfach ein freier Journalist festgenommen worden in einem Land, was ohnehin, aber nochmal verstärkt nach dem erweiterten russischen Angriff auf die Ukraine 2022, hochnervös ist. In Polen ist die Angst vor einem russischen Angriff sehr präsent. Und es gibt sehr viele Meldungen über Sabotageversuche, über Anschlagsserien zum Teil sogar. Man befindet sich nach eigener Wahrnehmung in Polen in einem hybriden Kriegsszenario, wird angegriffen auch. Und das war die eine Version der Geschichte, dass es hieß, naja, die polnischen Behörden haben den jetzt festgenommen und irgendwie können sie ihn nicht wieder so richtig rauslassen, aus welchem Grund auch immer, aber sie schaffen es nicht, das bis zur Anklage zu bringen. Und die andere Version der Geschichte ist, und das ist das, was in Polen eher berichtet wird, der Mann ist Spion und jetzt ist er ausgetauscht und wir können ihn jetzt nicht mehr kriegen.
Wie geht's denn nun weiter mit dem Fall Pablo González?
Ja, da müsste man tatsächlich eine Glaskugel haben, um das beantworten zu können. Die eine Seite der Geschichte, die eher mit ihm solidarische, sagt, der arme Mann sitzt jetzt in Russland, ist aber eigentlich Spanier und würde ganz gerne zurück, kann aber nicht nach Spanien, weil in Polen eben Anklage erhoben wurde und er müsste dann damit rechnen, mit einem europäischen Haftbefehl in Spanien festgenommen und an Polen ausgeliefert zu werden. Die andere Seite sagt, naja, er ist jetzt zurück bei seinem Auftraggeber und mal sehen, was sie jetzt mit ihm machen. De facto ist die Lage verwirrend, sie ist unklar und wir müssen jetzt einfach gucken, ob da von der polnischen Staatsanwaltschaft noch was kommt und was seine nächsten Schritte sein werden. Im Moment stehen diese beiden konkurrierenden Geschichten im Raum.
Polen-Korrespondent Martin Adam über den verworrenen Fall des Journalisten Pablo González. Thank you. Diese Woche werden die beiden hier ein letztes Mal zusammen moderieren.
Heute Abend im Nachrichtenstudio von RTL Aktuell Ulrike von der Gröben und Peter Klöppel.
Guten Abend und herzlich willkommen bei RTL Aktuell.
So klang das 1992. Nach über 30 Jahren verabschieden sich Peter Klöppel und Ulrike von der Gröben übermorgen von RTL Aktuell. Freitag um 18.45 Uhr geht's dann ein letztes Mal gemeinsam auf Sendung. Vor allem Klöppel gilt wie kein anderer als das seriöse Aushängeschild von RTL. Vielen ist noch seine Moderation vom 11. September 2001 im Gedächtnis. 7,5 Stunden war er da live auf Sendung und wurde dafür unter anderem mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Im Gespräch mit meinem Kollegen Martin Krebers erinnert sich der Anchorman an den Tag.
Eine Redakteurin, und das war um 3:15 Uhr, guckte gerade auf diesen CNN-Bildschirm und sah, dass dort auf einmal das Laufband aufflackerte Breaking News und das Bild vom World Trade Center zu sehen war, aus dem eine Rauchwolke quoll. Dann rief sie, schaltet mal schnell um auf CNN, guck mal, was sind das für Bilder da. Das taten wir, also 6, 7, 8, 9, 10 Leute in der Redaktion gewesen, sahen diese Bilder und haben versucht zu verstehen, was wir da genau eigentlich sehen. Es gab erste Hinweise, dass ein Flugzeug in den Turm geflogen war. Und nachdem wir das uns 1, 2 Minuten lang versucht haben zu verdeutlichen, was bedeutet das eigentlich, großes Feuer, kleines Feuer, welche Etage, haben wir ziemlich schnell entschieden, wir versuchen eine Breaking News Sendung zu machen, also eine Kurznachrichtensendung außerhalb unseres normalen Programmablaufs. 3 Uhr ist jetzt keine Zeit, in dem wir normalerweise eine Nachrichtensendung haben, sondern es kam auch an normalen Tagen immer ein bisschen später. Also bin ich in die Maske gerannt, habe mich schminken lassen. Das dauert im Normalfall 5, 6, 7 Minuten. Ich habe in der Maske gesagt, mach den Fernseher an, kannst du mal auf CNN schalten, mal gucken, was da passiert. Und als ich dort saß, sah ich, wie das zweite Flugzeug in den Turm flog. Und in dem Moment war mir klar, das ist jetzt kein, wie wir zuerst mutmaßt haben, Unglück, kein Versehen, kein was auch immer, sondern das ist ganz bewusste Absicht und das kann nichts anderes sein als ein Terroranschlag. Und in dem Moment war für mich klar, wir müssen so schnell, wie es überhaupt nur geht, auf Sendung gehen. Ich bin dann nur noch schnell in die Redaktion gelaufen, habe Papier geholt und ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob ich den Stadtplan geholt habe von New York, aber auf jeden Fall Papier und meine Jacke, bin runter ins Studio und ich war vielleicht 2, 3 Minuten im Studio, sind wir auf Sendung gegangen.
Sagt Peter Klöppel über seine Moderation am 11. September 2001. Am Freitag wird er ein allerletztes Mal RTL Aktuell moderieren. Das gesamte Gespräch mit ihm finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Am Montag haben wir darüber berichtet, dass sich der MDR gegen einen Wahlwerbespot der Satirepartei Die Partei wehrt. Nun hat das Verwaltungsgericht Leipzig entschieden, der Sender muss den Wahlwerbespot im Radio senden. Es sei nämlich nicht von einer evidenten Strafbarkeit des Inhalts auszugehen. Der MDR will den umstrittenen Spot aber weiterhin nicht ausstrahlen. Der Sender legte gegen das Urteil Beschwerde ein beim Oberverwaltungsgericht Bautzen. Das war Medias Res für heute. Im Büchermarkt geht es gleich um die Frau jenseits der 40. Das ist nämlich Thema im neuen Roman von Daniela Krien. Mein drittes Leben heißt er. Hier verabschiedet sich Isabel Klein. Danke fürs Zuhören.